Marit Renk, Sie waren für ein Jahr zur Forschung in Südostasien und sind kürzlich zurückgekehrt. Auf welches Gericht haben Sie sich hier zu Hause am meisten gefreut nach diesem Jahr?
Wenn ich aus Südostasien zurückkomme, freue ich mich auf das, was es da wirklich überhaupt nicht gibt. Man trinkt fast ein Jahr lang kein Wein. Also Wein steht ganz groß im Vordergrund, muss ich dazu sagen. Und zu Wein natürlich Käse. Das gibt es dort auch sehr, sehr wenig. Und ansonsten ist mir das eigentlich relativ egal. Es gibt ganz vieles, auf was man sich hier freut. Es fängt an mit dem Brot und der Wurst und so ganz schlichte Gerichte, die man hier machen kann. Ob das man selber ein Pasta-Gericht kocht oder ob man irgendwas Deutsches macht oder ob man Döner essen geht. Das ist alles dann irgendwie sehr spannend.
Wie sieht die Forschung eines Food-Ethnologen aus? Also ganz viel essen gehen, auf Märkten herumstöbern oder wie gehen Sie vor?
Also das gehört natürlich dazu, aber man macht sich ja einen Plan, was man eigentlich vorhat. Und was ich mache, ist, ich arbeite zurzeit an einer Beschreibung und Untersuchung der thailändischen Esskultur. Und Thailands Esskultur ist eine der großen und vielfältigen auf der Welt und eine, die einen unglaublichen Siegeszug hinter sich hat in den letzten Jahrzehnten. Vielleicht der überraschendste Welterfolg, der eine Küche überhaupt hingelegt hat. Und das fasziniert mich in seiner Vielfältigkeit. Also ich frage mich erstmal, was thailändische Küche überhaupt ist und komme dann zu der für das Publikum bei uns unbefriedigenden Antwort, dass die gar nicht gibt, sondern dass die sich zerlegt in Regionalküchen. Das ist ein bisschen ähnlich, sagen wir mal, wie in Italien. Es gibt auch keine italienische Küche, aber es gibt ausgeprägte italienische Regionalküchen und so ist es in Thailand auch. Aber natürlich passiert dort auch so etwas, was in Italien passiert, dass heute sowas wie Gerichte sich nach vorne drängen und so ein bisschen von der Außenwelt als thailändisch oder als italienisch wahrgenommen werden und langsam sowas wie eine Nationalküche entsteht über die Regionalküchen hinaus. Also das sind so Prozesse, die mich interessieren.
Sprechen Sie denn Thai?
Ja. Also so gut, dass ich alles verstehe, was mit Essen zu tun hat und ansonsten nicht so toll.
Also Interviews und so weiter können Sie auf Thai machen?
Das kann ich zum Großteil machen und wenn ich ganz sicher gehen will, dann habe ich jemanden dabei. Wenn es komplizierter wird, dann ist es sehr hilfreich.
Was war ein besonders kurioses Erlebnis bei Ihrem Aufenthalt dieses Mal?
Man findet immer wieder was Neues. Das hängt mit der unendlichen Vielfalt der thailändischen Küche zusammen. Aber ich arbeite jetzt seit vielen Jahren über Thailand und das heißt, also ist mir ein relativ vertrautes Gebiet geworden. Ich finde immer wieder neue Gewürze, die ich noch nie gekommen bin, die Thai verwenden, sobald man aus so einem engeren Rahmen hinausgeht. Vor allem im Norden und Nordosten verwenden sie gerne Kräuter, die aus dem Wald kommen, die gesammelt werden und die sonst so kaum auftauchen. Also da gibt es Überraschendes. Und dann gibt es die regionalen und lokalen Facetten. Ich war dieses Mal an der burmesischen Grenze, also Grenze zu Myanmar, wie das heute heißt. Und dort lebt eine ethnische Gruppe, die Shan. Die Shan sind mit den Thai verwandt, entfernt. Also die Sprache hat eine gewisse Ähnlichkeit und die haben eine sehr eigenständige Küche, die eine bestimmte Berührungspunkte mit Thai hat, aber dann auch ganz viele Sachen, die man als Geschmackskombination im Thailändischen überhaupt nicht kennt. Und das war für mich, glaube ich, auf dem Trip in Thailand war das die überraschendste neue Facette.
Sie sind bestimmt ja einiges gewöhnt, aber gab es auch etwas, vor dem Sie sich ein bisschen geekelt oder haben oder überwinden mussten?
Das gibt es immer. Ich kann eine ganze Menge essen, aber ich habe auch also deutlich Sachen, von denen ich irgendwie zurückschrecke. Und die thailändische Begeisterung zum Beispiel in ländlichen Gebieten für das Verspeisen von Feldratten, die hat sich mir nicht mitgeteilt. Ich weiß, dass man es essen kann und so. Aber für mich als Mitteleuropäer ist eine Ratte so tabu besetzt. Das ist einfach irgendwie jenseits der Grenze jeder Essbarkeit. Das ist schon eine Erfahrung, die man in Thailand machen kann.
Wie geht man dann damit um, ohne die Gastgeber bloßzustellen?
Das ist in aller Regel überhaupt kein Problem. Also die rechnen ja in den seltensten Fällen damit, dass man überhaupt was essen kann von dem, was sie essen. Sie sind umgekehrt immer erstaunt, dass man bei vielen Sachen also mithalten kann und sich dafür interessiert. Aber es ist allen Leuten, glaube ich, geläufig und auch in Thailand, dass bestimmte Menschen bestimmte Sachen nicht so gerne essen oder meiden. Die Thais haben nicht so ausgesprochene Speisetabus, wie man es in vielen anderen Teilen der Welt kennt. Aber so individuelle Meinungen gibt es eine ganze Reihe. Und es fällt nicht auf, wenn man sagt. Also sie wissen zum Beispiel, glaube ich, ganz häufig, dass ein Europäer sich mit Insekten relativ schwer tun. Das weiß man. Und bei ein paar anderen Sachen, also es gibt so Minderheiten, die verspeisen gerne mal irgendwie so ein Cobra-Curry oder sowas. Aber da wird man gefragt, ob man da vielleicht mitessen möchte oder so. Man geht davon aus, dass man es eher nicht essen wird.
Zu Ihnen, Marin Trenk. Sie wurden 1953 in Cervenka, damals Jugoslawien, heute Serbien, geboren. Wann kamen Sie nach Deutschland?
Als ich 7 Jahre alt war. Und das sind meine Eltern, um sich entschieden, nach Deutschland zu kommen.
Sie haben dann in Berlin Ethnologie, Soziologie und Religionswissenschaft studiert und dann nochmal ein Betriebswirtschaftslehre-Studium draufgesattelt. Warum? Wollten Sie doch lieber in der Wirtschaft arbeiten?
Nicht unbedingt, aber ich bin also während meiner ersten Feldforschung, das war damals in Kenia bei den Luo, also das sind die Leute, wo Obamas Vater herkommt, seitdem kennen mehr Leute die Luo, damals war die eine relativ unbekannte ethnische Gruppe, bin ich interessiert immer mehr hineingekommen in die Geschichte von sozialer, politischer und ökonomischer Entwicklung. Das war ein Thema, was bei denen eine ganz große Rolle spielte und in meiner Vorkenntnis der Feldforschung eigentlich so gar nicht vorkam. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass man als Ethnologe sich dafür interessiert, was die Leute so interessiert. Und ich wurde damit konfrontiert, dass ich von vielen Sachen nichts verstanden habe. Und dann dachte ich, ja, macht vielleicht Sinn, den eigenen Kenntniskreis um Ökonomie zu erweitern. Und es schien mir dann auch eine ganz sinnvolle Kombination zu sein, Ethnologie und Wirtschaftswissenschaften. Gibt es bis heute relativ wenig und das macht tatsächlich Sinn.
Seit 2006 sind Sie Professor in Frankfurt. Wie kamen Sie dann zu der Erforschung des menschlichen Essverhaltens? Also wie kamen Sie auf dieses Thema?
Ethnologen beschäftigen sich ja eigentlich ganzheitlich mit menschlichen Gesellschaften, mit allen ihren Aspekten. Und da gehört Essen selbstverständlich dazu. Und trotzdem spielte Essen in der Geschichte der Ethnologie nicht so eine ganz große Rolle. Und da drückt sich wahrscheinlich so eine Wertung aus. Dass Essen zwar für den Menschen sehr wichtig ist, und viele Kulturen das Essen auch außerordentlich ernst nehmen und wichtig nehmen. Aber die meisten Ethnologen aus den nördlichen Ländern des Westens kamen, wo man das nicht so nachvollzieht und auch ein bisschen in der Vergangenheit als eine Frauenangelegenheit angesehen hat. Und mich hat Essen immer interessiert. Ich gehörte eigentlich zu den Leuten, die von frühester Ethnologenzeit an, also aus meinen ersten Semestern und ersten Reisen und ersten Feldforschung, eigentlich nie wirklich an einem Kochtopf vorbeilaufen konnten, ohne zu fragen, was das ist, einen Deckel zu heben, reinzugucken oder Gespräche zu führen. Und die Sachen habe ich immer so nebenbei gemacht und aufgezeichnet. Und dann kam, kurz bevor ich nach Frankfurt den Ruf bekam, war mein erster Aufenthalt in Südostasien. Ich war in Laos, ganz kurze Zeit. Und die laotische Küche und die thailändische Küche sind relativ eng verwandt. Das ist ein kulturell gleicher Komplex. Und es war so ein bisschen wie eine Faszination, eine Liebe auf den ersten Biss. Also da war ich irgendwie angetan und war auch so verblüfft über mehrere Sachen. Einerseits, wie wichtig die Leute ihr Essen selber nehmen. Also für die hat es einen ganz zentralen Stellenwert. Und dann auch, wie unglaublich vielfältig das ist und wie wahnsinnig weit so die Grenzen der Essbarkeit ausgedehnt sind. Das sind die Erfahrungen, die man, glaube ich, macht, wenn man sich da so ein bisschen drauf einlässt. Und da fing das an, in mir zu arbeiten und hat mich beschäftigt. Und dann habe ich gedacht, ja gut, wenn man jetzt in Frankfurt ist, kann man auch mal was Neues probieren. Ich versuche das mal in den Studiengang umzusetzen und habe dann diese kulinarische Ethnologie als so eine Möglichkeit ins Leben gerufen.
Spielt die Essensethnologie in Ländern, in denen das Essen eine größere Rolle spielt, sprich Frankreich oder Italien, bei den Kollegen eine größere Rolle?
Tatsächlich ja. Also wenn Leute, die keine Ethnologen sind, etwas gehört haben von Ethnologen, die sich mit Essen beschäftigen, dann kennen sie Claude Lévi-Strauss. Der ist mit so geflügelten Worten, also sind Büchertitel oder Titel von Artikeln wie das kulinarische Dreieck oder das Rohe und das Gekochte bekannt geworden. Und dessen unglaubliches Prestige, das der in der gesamten Wissenschaft hatte, also weit über die Ethnologie hinaus, hat natürlich dazu beigetragen, dass Ethnologen auch das Essen selber ernster genommen haben. Ja, kann man mit Ja beantworten.
Sie sind bisher der einzige Food-Ethnologe. Gibt es denn auch vielleicht durch den Lehrstuhl, den Sie eben jetzt in Frankfurt haben, auch ein bisschen Nachwuchs in dem Bereich?
Ja, also da gibt es eine ganze Reihe von Studenten, die das jetzt in letzten 10 Jahren bei mir gemacht haben, die daran ihre Feldforschung gemacht haben. Es gibt einen Arbeitskreis kulinarische Ethnologie im Rahmen der Standesorganisation, die heute immer noch Deutsche Gesellschaft für Völkerkunde heißt. Da tut sich einiges, ja. Nachwuchs ist da.
Wie viel Zeit nehmen Sie sich zum Kochen?
Erstaunlich viel. Am ehesten würde ich mich beschreiben als eine traditionelle Hausfrau. Ich koche nämlich jeden Tag. Also wenn ich kann. Wenn ich abends da sein sollte, würde ich auch kochen. Also ich nehme mir die Zeit. Also ich koche nur dann nicht, wenn ich wirklich, wirklich unterwegs bin oder verhindert bin. Ansonsten ist es ein Ausgleichssport. Passt wundervoll zum Rumsitzen, Lesen, Unterrichten und so. Ne?
Und wo haben Sie das gelernt oder von wem?
Ich habe kochen gelernt, wahrscheinlich am allermeisten von dem Vater meiner Jugendliebe. Ich war mit der Tochter von Roman Brotmann befreundet. Roman Brotmann war ein Schweizer Journalist und Dokumentarist, der den Film gemacht hat, der Polizeistaatsbesuch über den Tod von Benno Ohnesorg. Dadurch ist er in Deutschland auch bekannt geworden. Und der war ein leidenschaftlicher Koch. Und das hat mich ungeheuer beeindruckt, muss ich sagen. Also von da an fand ich Kochen interessant. Meine Mutter war keine große Köchin, meine Großmutter eher ja. Und dann, als diese Anstöße da waren, dann habe ich bei denen auch gelernt. Und da wir vom Balkan kommen und kulturell, also zu Österreich-Ungarn gehören, also kulinarisch ist das eine echte Einheit, ist also mein Kochstil sehr an dem orientiert, was man vielleicht heute in Wien kriegen würde oder so.
Sie hören SWR2 Zeitgenossen, heute mit dem Frankfurter Food-Ethnologen Professor Marin Trenk. Herr Trenk, Sie haben mehrere Bücher geschrieben, 2015 dann das vielbeachtete Buch Döner Hawaii. Im Untertitel heißt es Unser globalisiertes Essen. Darin beleuchten Sie, wie sich gewisse Küchen weltweit ausgebreitet haben. Sie haben die thailändische Küche gerade schon angesprochen. Kann man das denn so genau eingrenzen, den Begriff Küche?
Küche ist wirklich ein sehr schwerer, ein problematischer Begriff, weil viele Leute, die sich damit ausführlich beschäftigt haben, bestreiten, dass es den Begriff der Nationalküche sinnvollerweise überhaupt geben kann. Aus einem ganz einfachen Grund, weil die Nationalstaaten so junge Gebilde sind. Was wir haben, sind die historisch gewachsenen Regionen. Und die haben natürlich eine Küche, die also in der Geschichte zurückgeht. Also ob sie in die Emilia-Romagna gehen oder nach Burgund oder nach Baden, da haben sie ausgeprägte Regionalküchen. So eine richtige nationale Küche, meinen manche Leute, hätte eigentlich nur Frankreich hervorgebracht durch die starke Zentralisierung. Und dann nach der Revolution hat sich die Küche des Versailler Hofs also demokratisiert und ist in die Öffentlichkeit gegangen und kommt uns heute als die französische Haute Cuisine, begegnet die uns. Das könnte sein. Ja. In Deutschland gab es dann nach der Reichsgründung Ansätze, sowas in die Welt zu setzen. Das ist so dieses, was wir unter gutbürgerliche Küche mal kannten und was heute eigentlich komplett wieder vergessen worden ist. Das ist eine Küche, die im Ansatz mal vorhanden war, aber ich sehe, wenn ich so mich mit meinen Studenten unterhalte, sehe ich, dass da kaum jemand irgendetwas davon kennt, ob das jetzt eine Kalbszunge in Madeira-Soße ist oder ein Kalbsnierenbraten oder was so die Paradegerichte dieser gutbürgerlichen deutschen Küche waren. Sie sind wirklich in Vergessenheit geraten. Aber das Regionale spielt sicher noch eine Rolle.
Die Deutschen beschäftigen sich ja enorm viel mit Essen. Es gibt unzählige Zeitschriften zum Thema Kochen, Kochshows in allen Fernsehkanälen, Rezepte all überall. Noch dazu gefühlt hunderte von neuen Kochbüchern, die jährlich auf den Buchmarkt kommen. So viel Kochen war nie, hat man den Eindruck. Spiegelt sich das denn auch im deutschen Essverhalten wieder?
Das ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich eher nicht. Also wir haben sicher uns noch nie in unserer Geschichte so sehr mit Essen beschäftigt wie heute. Das ist ganz bestimmt richtig. Aber es ist auch zu verzeichnen, dass zunehmend mehr Leute nicht kochen können, auch nicht wirklich viel von Essen verstehen. Also es gibt das böse Wort des kulinarischen Analphabetismus, der bei uns grassiert. Den mag gar nicht so ganz falsch sein. Es gibt beides, weil es immer auch so eine Gegenbewegung gibt. Also es gibt ja so eine kleine Minderheit, die ein sehr starkes Interesse hat, die auch ehrgeizig kocht, die sich interessiert auf der einen Seite für Regionales, das also an Bedeutung gewonnen hat, und die sich andererseits in einer angenehmen, wie ich finde, Weltoffenheit auch für die Küchen der Welt interessiert. Also wir sind einfach Reiseweltmeister und da kommt einiges zusammen, auch an Erfahrungen, die man mitbringt, und dann lernt man um und will Neues ausprobieren und so. Es ist vorhanden, aber die Alltagsernährung ist doch sehr genormt. Ja, also Fertiggericht, Convenience und das alles spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und es nimmt auch nicht ab, es nimmt eher zu.
Woher kommt dann aber diese passive Beschäftigung mit all diesen Rezepten und Kochshows und Wettbewerben und ich weiß nicht was?
Könnte meinen, es wäre eine Kompensation für das, was man aufgegeben hat. Es gibt ja diese böse Geschichte, dass man heimkommt, den Fernseher anmacht. Das ist ja häufig dann auch diese Shows, genau in der Zeit, wo man eigentlich kochen sollte. Und dann guckt man dem quirligen Tim Melzer zu und schiebt sich halt eine Fertigpizza in den Ofen.
Und er hat gerade noch von den versteckten Fetten und genau. Zucker und was weiß ich auf diesen Fertigpizzas vielleicht erzählt. In den deutschen Innenstädten kann man sich ja durch die ganze Welt essen. Da ist der Italiener neben dem Thailänder und der Inder neben dem Portugiesen. Bedeutet das, dass wir Deutschen besonders aufgeschlossen sind, dass wir so viele verschiedene Küchen hier haben?
Also wir sind, wenn man das vergleicht mit vielen anderen Ländern, sind wir mit Sicherheit außerordentlich neophil. Also wir sind offen für Neues. Das ist auffallend. Was merkwürdig ist auf der anderen Seite, dass wir eine Neigung haben, uns von unseren eigenen Traditionen abzuwenden. Das ist andernorts nicht so zu finden. Also wir haben uns der Welt geöffnet. Unser Leitgeschmack heute, der ist sicher sehr stark mediterran oder italienisch geprägt. Also mehr als alles andere. Aber wir haben auch ganz vieles einfach vergessen, was zu unseren eigenen Traditionen gehörte. Und das ist ein Schock, den man erfahren kann, wenn man einfach mal nach Wien fährt, wo das gar nicht der Fall ist. Also die sind genauso offen wie wir auch, muss man dazu sagen, aber tief verwurzelt eigentlich in ihrer eigenen Esskultur. Ich finde, dass man sich in den meisten deutschen Städten, ich nehme mal Bayern aus, da trifft es sich ja nicht zu, relativ schwer tut, die regionale Küche zu finden. Wenn ich Besuch habe in Frankfurt, dann muss ich irgendwie nach Sachsenhausen in einer von diesen Kneipen, wo es die grüne Soße gibt. Und in den meisten Stadtteilen würde ich mich damit sehr schwer tun, irgendwas zu finden, was für die Besucher jetzt als regionale Gerichte schön wäre, was sie gerne essen würden.
Für was spricht das? Ist das ein mangelndes Selbstbewusstsein in Sachen Küche, dass wir dann die eigene Tradition so leichtfertig hergeben?
Das ist irgendwie ein Unbehagen an unserer eigenen Identität, die ja sehr viele problematische Dimensionen hat. Also die Leichtfertigkeit, mit der wir uns von vielen Traditionen verabschiedet haben, ist schon ohnegleichen. Es gibt es allerdings doch. Also wir sind nicht singulär in der Hinsicht. Sie werden, wenn Sie mal nach Holland gehen, sich außerordentlich schwer tun, eine holländische Küche zu erkennen. Die haben die auch weitestgehend aufgegeben. Also da gibt es eine ähnliche Entwicklung über uns. Und es gibt, das fällt auf, in ganz Mittel- und Nordeuropa und in den Vereinigten Staaten von Amerika, die allerdings aus historischen Gründen nie so ausgeprägte Esstraditionen hatten, gibt es diese Bereitschaft, also Neues aufzunehmen und eigentlich so als Alltagsküche die ganzen Weltküchen zu essen. Also dieses typische Bild, was wir heute haben, dass die Leute am Montag irgendwie ein Nasi Goreng essen, dass sie sich bei Aldi geholt haben, am Dienstag eine Tiefkühlpizza und am Mittwoch, da machen sie vielleicht mal irgendwas Deutsches und am Freitag gibt es irgendwie einen Fisch provenzalisch und so, das ist durchaus das Übliche geworden.
Ein Schlemmerfilet.
Ein Schlemmerfilet, genau. Bin jetzt nicht drauf gekommen. Estragon-Schlemmerfilet, sowas, ja.
Wie authentisch sind denn die portugiesischen, thailändischen, indischen Restaurants, die es hier gibt in Deutschland?
Sehr, sehr wenig authentisch. Und das muss man dazu sagen. Und zwar gilt es eigentlich durch die Bank und für alle. Also man findet bei uns Lokale, die so etwas wie authentische Gerichte anbieten, wobei es ein sehr schwerer Begriff ist. Aber es sind meistens die Lokale, die sich nicht an ein deutsches oder ein internationales Publikum wenden, sondern Nischen bedienen, also ihre eigenen Landsleute. In dem Augenblick, wo sie kochen für ein größeres Publikum, schmecken die Gerichte nie so, wie sie in ihren Ländern schmecken. Also man muss es in aller Deutlichkeit sagen, wenn Sie in Deutschland in ein thailändisches Lokal gehen, da steht in der Küche ein thailändischer Koch. Das ist typisch und die Regel, aber er wird Sachen kochen, die er selber nicht isst. Und die ist auf das Publikum berechnet. Und was dort passiert, ist ganz einfach. Es ist eine Auswahl, die man trifft. Es gibt also eine kleine Anzahl von Gerichten, die für ein deutsches Publikum gekocht wird. Aus der riesigen Auswahl an thailändischen Gerichten, das ist eine Küche mit unendlich vielen. Der eine Prozess ist eine Auswahl an Gerichten und das zweite ist, dass die Gerichte reduziert werden von ihren charakteristischen Zutaten. Also alles, was so sperrig ist an ihnen, das wird rausgenommen. Jetzt würde man typischerweise natürlich bei Thai und Chili denken. Das spielt ein bisschen eine Rolle. Natürlich muss man gewisse Gerichte wirklich als Schutz der Gäste irgendwie etwas milder kochen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass so sperrige Gerichte sind so bittere Kräuter, die die Thais bei vielen Gerichten lieben. Oder, was glaube ich das Interessanteste ist, die meisten Küchen der Welt kennen fermentierte Zutaten, die immer sperrig sind. Im Thailändischen ist es die Krabbenpaste und die Fischsoße. Und bei uns wäre sowas Typisches, was Ausländer nicht so gerne essen, wären diese stinkenden Käse oder sowas. Also auch ein Fermentationsprodukt. Ne?
Das zeigt sich, dass es dann 5 Soßen gibt und dann entweder Huhn, Schwein, Rind.
Das muss jetzt nicht unbedingt der Fall sein, weil man im Thailändischen durchaus mehr als bei uns, würde ich sagen, bestimmte Gerichte mit unterschiedlichen Fleischsorten kochen kann. Das kann man durchaus machen. Aber man wird, ob das jetzt sich um ein Gericht handelt, das vom Huhn ist oder vom Rind ist, wird man einfach nur ein Filet oder die Brust nehmen. Ja? Also in dem thailändischen Restaurant Huhn bestellen, dann kriegen sie immer nur knochenlose Gerichte und das Fleisch wird immer Brust sein. Und in Thailand isst man vom Hahnenkamm bis zu den Füßen eben alles vom Huhn. Und jeder thailändische Wirt in Deutschland wird Ihnen sagen, also die Leute lehnen schon Gerichte ab, wo also Knochen mit dran sind. Und von den Innereien und den Äußereien, da wollen sie nichts wissen.
Also exotisch, aber trotzdem irgendwie typisch deutsch, vertraut. Das klingt aber sehr festgefahren.
Nee, vielleicht habe ich das ein bisschen überdramatisiert. Aber alles, was wir essen, müssen wir uns ganz nolens volens aneignen. Also unser Lieblingsimbiss ist der Döner. Der wurde traditionell aus schierem Lammfleisch gemacht. Heute ist das typischerweise ein Kalbfleischgericht, bei dem nur noch 60% Fleisch ist und der Rest Hackfleisch ist. Es gibt eine Verordnung, die das reguliert. Also da haben wir uns das sozusagen angepasst, weil in Deutschland Lamm nie so populär war und Kalb ist also akzeptierter. Oder man macht gleich einen auf Chicken Döner, der entfernt sich noch weiter. Und dieses Krautsalat-Element ist auch typisch deutsch. So wurde der Döner unserem Geschmack angepasst. Genauso mit italienischen Gerichten. Ich glaube, das Lieblingspasta-Gericht der Deutschen ist nach wie vor Spaghetti Bolognese. Das gibt es in Italien nicht. Also das Ragout als Hackfleisch gibt es, aber diesen Berg von Spaghetti mit einem Berg von Soße und Berg von Fleisch, das ist eigentlich eher so eine deutsche Vorstellung von Essen. Und so wurde das zu unserem Lieblingsgericht. Und wenn Sie in eine normale Pizzeria an der Ecke gehen, da kriegen Sie alles und möglichst viel und reichhaltig auf der Pizza, was nicht die Idee der neapolitanischen Pizza war, die einfach nur einen wundervollen Teig hat, einen guten Käse und 2-3 winzige Zutaten.
Und so auch als Resteessen beim Brotbacken
eigentlich
sowas. Mal entstanden ist. Ja. Aber Sie haben es vorhin schon gesagt, die Deutschen sind Reiseweltmeister, sie sprechen gut Englisch, sind weltläufig. Da sollte man doch meinen, dass es auch in Sachen Küchen vielleicht eine bisschen ernsthaftere Neugier gibt.
Die gibt es. Die macht sich zunehmend bemerkbar. Wir haben uns erstmal die Küchen dieser Welt angeeignet, entlang dieser Linien, die ich jetzt ganz kurz erwähnte. Und das war vermutlich auch ein notwendiger Schritt, weil man muss Brücken schlagen zu dem, was man kennt. Also man mag gerne was Neues, aber das darf dann auch nicht zu neu sein und muss irgendwie vertraut sein. Aber in der Zwischenzeit differenziert sich das Ganze immer mehr aus. Also italienische Lokale in den 60er, 70er Jahren, die hatten wenige standardisierte Gerichte. Viele dieser alten Lokale und typischen Pizzerien, die werden in der Zwischenzeit überhaupt nicht mehr von Italienern betrieben. Die sind sozusagen weiterverkauft worden und werden, ob das Leute aus dem ehemaligen Jugoslawien sind oder Griechen oder Libanesen, ich weiß nicht was, kann jeder heute machen. Aber die Italiener haben angefangen, also dieses Restaurante aufzuwerten und ihre Regionalküche mit hineinzubringen. Und so ist was Neues mit hineingekommen, dass es jetzt also wirklich eine deutliche Spur authentischer geworden ist. Und in Frankfurt kann man das sehr gut beobachten mit den asiatischen Lokalen. Also bis vor kurzem gab es diese standardisierten Sushi, Thai Curry und China-Lokale. Und in der Zwischenzeit, das hängt, glaube ich, sehr stark auch mit dem wachsenden asiatischen Tourismus zusammen, ist das Ganze sehr viel ausdifferenzierter geworden. Es gibt fast jedes Lokal in der Zwischenzeit halt mehrere Speisekarten, wobei immer eine auf Englisch sein muss. Also in einem Thai-Lokal nützt eine Speisekarte auf Thai nicht viel, weil die Thai immer eine Minderheit sein werden. Aber Chinesen oder Indonesier oder Japaner, die gerne Thai essen gehen, haben einen ganz anderen Geschmack und Vorstellung von Thai-Küche als Deutsche. Und an denen orientiert es sich. Und das kapieren natürlich jetzt auch viele weitgereiste Deutsche und klinken sich ein und wollen das auch haben. Ne? Und so entwickelt sich die ganze Sache jetzt. Ne?
Sie haben zwar jetzt gerade geschildert, dass es eine gewisse Offenheit gibt und mehrere Speisekarten in einem Restaurant für die unterschiedlichen Gäste. Trotzdem greifen bei uns immer mehr Speisetabus um sich. Welche sind das?
Ja, das ist eine der erstaunlichen Sachen. Wenn man bei uns in den Supermarkt geht, am Eingang eines Supermarkts ist ja immer die frische Abteilung, also Gemüse und Obst. Und da hat man ja das Gefühl, die Welt wird immer vielfältiger und bunter. Also selbst als weitgereister Mensch kommt man in Schleudern, weil man immer wieder neue Sachen sieht, die man schon lange nicht mehr oder noch nie gesehen hat. Aber das täuscht, weil in dem Augenblick, wo man in die Fleischabteilung rübergeht, sieht man, dass wir Fleisch essen von eigentlich nur ganz wenigen Tieren, 3, 4, wenn es gut geht. Und dort eigentlich immer nur das Muskelfleisch. Das ist die Erfahrung, die man machen kann, wenn man nach Südostasien geht. Also wenn man von Deutschland nach Südostasien geht, ist immer die Frage, huh, die Leute essen ja ganz komische Sachen, ne? Also die Hühner haben einen Kopf und Füße und sämtliche Innereien sind vorhanden und so weiter und so fort. Aber wenn man zurückkommt, fragt man sich, wieso essen die Leute hier gar nichts, ne? Also es gibt immer nur das abgepackte Fleisch und es ist immer nur Muskelfleisch. Gehen Sie zu einem Discounter und wir Deutschen kaufen unser Lebensmittel zu 80% im Discounter. Das heißt, was im Discounter nicht auftaucht, kommt bei uns eigentlich auch nicht regelmäßig auf den Tisch. Und da finden Sie nichts, was also die Vielfalt des Tieres ausmacht. Sie können mit dem Fleisch, das Sie beim Discounter finden, ob das vom Schwein ist oder vom Huhn ist, kein Tier zusammenbasteln, das auch nur annähernd so aussieht wie das Tier. Da fehlen alle Innereien und da fehlen auch die meisten, nennen wir sie mal, Äußereien, ne?
Warum ist das so?
Es hat in der Nachkriegszeit eine Absatzbewegung von diesen Teilen, die einstmals durchaus in bestimmten Kontexten geschätzt wurden. Wir sind keine Kultur, glaube ich, in unserer Geschichte, die wirklich eine große Innereienkultur war. Das ist in Italien anders und in vielen anderen Ländern. Aber je nach Region gab es schon die Begeisterung für die eine oder andere. Es hat sich bis heute ja nicht nachhaltig geändert, wenn man nach Bayern und nach Württemberg schaut, also wo es Nierler gibt und saure Kutteln und sowas. Aber selbst dort gibt es den Prozess, dass junge Leute das zunehmend weniger essen. Das ist wirklich interessant zu beobachten. Und das ist ein Prozess, den wir in ganz Mittel- und Nordeuropa haben. Es ist offensichtlich ein Entfremdungsprozess vom Tier. Und das, was am meisten an das Tier erinnert, das möchte man am wenigsten auf dem Teller haben. Ein Hamburger, das kann doch jeder essen, der Fleisch isst. Und so ein Putenschnitzel, das geht auch noch. Aber sobald es konkreter wird, also was man früher gerne gegessen hat, ein Kalbskopf oder sowas, undenkbar, dass die meisten Leute es heute anrühren würden. Und viele Innereien sind ja so beschaffen, dass man sie erkennen kann. Also eine Niere ist sehr schwer zu transformieren und dann ist sie noch geschmacksintensiv. Und das erinnert auch an ihre Herkunft. Und das schreckt viele Leute ab. Also da hat eine ganz deutliche Absatzbewegung stattgefunden. Man isst lieber etwas, was nicht ans Tier erinnert und auch geschmacklich nicht übermäßig intensiv ist.
Also in der Wurst finden sich vielleicht noch die meisten Innereien, wenn man an
Blut... Da gibt es Regelungen,
glaube ich. Oder so Zungenwurst und,
ja, gut.
Und solche Dinge vielleicht.
Ein paar Leute scheinen die ja noch zu essen. Also die jungen Leute essen ja auch kaum mehr Blutwurst und Leberwurst. Aber sie gibt es bei jedem Discounter. Also ich gehe davon aus, es gibt die Esser noch. Aber da ist ja schon dazu beigetragen, dass die Gestalt verschwunden ist. Also ich nenne das so Invisibilisierung, dass man das nicht sehen sollte, wo es herkommt. Also es gibt Leute, die durchaus Leber- und Blutwürste essen können, ohne ein großes Problem damit zu haben. Aber sie würden also in Schnappatmung verfallen, wenn man ihnen also einen Schweinekopf servieren würde, der nicht in eine Sülze verwandelt wäre. Dann ging es vielleicht noch. Aber so diese alte Sitte, weiß nicht, ob Sie das kennen, dass man eine Erbsensuppe mit Schweineöhrchen serviert hat, die in dünne Streifen geschnitten wurden. Und die erkennt man natürlich sofort, weil in der Mitte dieser Knorpel ist. Ne? Sowas würde auf wenig Zustimmung stoßen.
Was bewirkt das, diese Invisibilisierung des Fleisches, wie Sie es nennen?
Das ist ja die Form, in der es heute eigentlich überhaupt noch gegessen wird. Alles, was wirklich sehr kenntlich Tier ist, wird von der Mehrzahl ignoriert. Deswegen finden wir auch bei keinem Fleischer mehr irgendwie die Extremitäten oder sowas. Das darf gar nicht mehr auftauchen. Also Schlachter, mit denen ich gesprochen habe, sagten, da gibt es wirklich ungeschriebene Grenzen und Gesetze. Also vieles könnte zum Skandal führen. Man könnte einen Kalbskopf nicht mehr präsentieren. Es würde auf eine Empfindsamkeit treffen. Also wir bewegen uns immer weiter weg von dem breiten Angebot, das es mal gab. Und essen in unserer Mehrzahl Fleisch nur noch dann, wenn es ganz klar nicht mehr an das Tier erinnert.
Aber es ist irgendwie ein bisschen verlogen, oder?
Ja.
Man lügt sich selbst in die Tasche.
Man lügt sich ein bisschen selbst in die Tasche, aber man braucht dieses Absehen, diese Verdrängung, um es überhaupt noch essen zu können. Und der nächste Schritt ist, dass bei uns, wenn die Zahlen stimmen sollten, die man ab und zu mal so liest, ungefähr 10% der Bevölkerung sich als Vegetarier definiert, zumindest gelegentlich, also so Flexitarier, was das so gibt. Ist ja eigentlich der nächste Schritt, ne? Also Vegetarier ist jemand, der das Speisetabu einfach auf alle Tiere und alle Fleischsorten ausdehnt. Und wenn er Veganer ist, dann auch noch auf die Tierprodukte und so, ne?
Ist dann konsequent eigentlich.
Ja, ist dann konsequent, ja. Also wer eh nur Chicken McNuggets isst und Fischstäbchen, der kann auch gleich Sojaprodukte essen, weil die schmecken auch nicht so anders, muss man ehrlicherweise sagen, ja.
Woher kommt dieser Trend, diese Invisibilisierung?
Es ist ein komplizierter Prozess, der abläuft. Das eine ist, dass immer weniger Leute etwas zu tun haben mit dem Produktionsprozess von Tieren, mit dem Züchten von Tieren. Also die Selbstverständlichkeit ist aufgebrochen. Das ist einfach völlig verschwunden und so. Und sie finden also die meisten Vegetarier dort, wo keine Tiere existieren. Das ist ganz klar. Also überhaupt die ganze Bewegung ist jung, weiblich und städtisch. Und möglichst auch, also noch ein höheres Bildungsniveau. Das sind so diese Milieus. Also hat einfach ein Abkopplungsprozess stattgefunden, dass man gar nichts mehr damit zu tun hat. Dann gibt es keine erkennbare Verankerung in regionalen oder nationalen Esskulturen. Ich habe also meine Studenten über die Semester immer wieder befragt und war zunehmend irritierter, wie wenige von ihnen eine Verankerung in wirklich einer regionalen Esskultur hatten. In denen ja also solche Gerichte dann noch eine Rolle spielen. Wenn man die hineingeboren worden wäre und hineinsozialisiert, dann hätte man eine gewisse Vertrautheit. Das ist genau das, was in einem Land wie Italien passiert. Jeder, der in Italien groß wird, der wird in eine Cucina della Mamma hineinsozialisiert und die ist regional angebunden und zu der gehören einfach bestimmte Gerichte. Wenn man aus Florenz kommt, dann wird man mit Sicherheit auch ab und zu mal Kutteln essen. Das gehört einfach dazu. Und diese Sachen sind einfach abgerissen.
Wenn man Deutschland mit Thailand vergleicht, dann scheint es in Thailand genau umgekehrt zu sein. Auch die thailändische Küche zeigt sich offen und übernimmt, das haben Sie vorhin auch schon ein bisschen geschildert, beispielsweise die Schweinshaxe oder Frankfurter Würstchen, integriert sie aber in ihre traditionellen Gerichte. Die Schweinshaxe gibt es dann frittiert und mit sauerscharfem Sud. Was sagt das für das Selbstbewusstsein einer Nation aus?
Es ist schwierig, das genau zu sagen. Die Thai sind kulinarisch auf der einen Seite außerordentlich selbstbewusst und stolz auf ihre eigene Küche und identifizieren sich also ohne Wenn und Aber mit ihr. Und sie sind also kulinarische Chauvinisten, also sind überzeugt, dass es die beste Küche der Welt ist und dass eigentlich gar keine andere auch nur annähernd mit ihr aufnehmen kann. Das hindert sie aber nicht daran, sich zu öffnen und mit bestimmten Sachen zu experimentieren. Wenn man das jetzt mit Italien vergleicht, da hat man es mit einer anderen Esskultur zu tun, die auch von sich selbst vollkommen überzeugt ist. Also Italiener, die man befragen würde, die würden, wenn man sie fragen würde, was die beste Küche der Welt ist, dann würden sie sagen, die Küche ihrer Mama. Das ist überhaupt keine Frage. Was in Deutschland kaum jemand sagen würde, muss man dazu sagen. Aber Italiener würden nie im Leben ihre Pasta-Küche beispielsweise öffnen für thailändische Ingredienzien. Das gibt es einfach nicht. Während man in Thailand italienische Pasta-Gerichte mit thailändischen Ingredienzien durchaus kocht. Also die experimentieren damit. Und sie können die ersten Pasta-Gerichte und eine lokale Version der Pizza, die können sie heute auf den Märkten finden. Also dieses thailändische Streetfood geworden. Das ist einfach irgendwie ein anderer Ansatz, der sich dahinter ausdrückt. Also beides Küchen, die ich sehr ähnlich finde in dem Sinne, dass die Leute sich 100% mit ihr identifizieren und sie großartig finden und die wirklich auch beeindruckend sind in ihrer Vielfalt und ihrer Elaboriertheit. Aber die einen öffnen sich und probieren Sachen aus. Und deswegen hat man bei der Thai-Küche häufig so das Gefühl, dass vieles irgendwie viel mehr so Fusion ist als bei anderen Küchen. Alle Küchen sind eigentlich so, aber die Thai machen das so selbstbewusst und offensiv, dass man dauernd staunt über das, was neu hinzukommt und was daraus gemacht wird.
Und die Frankfurter Würstchen, die Curry, schmecken die, oder?
Die sind ziemlich langweilig, aber die machen halt was Nettes daraus. Sie machen eigentlich Salate am liebsten daraus. Mhm. Sie kombinieren das zum Beispiel mit Sachen aus dem Meer, also mit Seafood. und dann, was dem Deutschen nicht so schmecken würde, mit gekochten Hühnerfüßen. Und dann macht man hocheleganten Salat raus, sehr scharf, sehr sauer, vielen Kräutern. Spannend. Also da ist das Frankfurter Würstchen gut aufgehoben.
Herr Trenk, wann hat denn die Globalisierung der Esskultur angefangen?
Wahrscheinlich schon immer, avant la lettre, spätestens 1492 mit Kolumbus. Also da geht es dann so richtig los. Mit Kolumbus gibt es zum ersten Mal eine Welt. Die beiden isolierten Welthälften werden zusammengeführt. Und innerhalb von wenigen Jahrzehnten, vielleicht einem Jahrhundert, findet ein globaler Austausch von Anbauprodukten statt. Und all die Sachen, die jetzt für alle Küchen der Welt wichtig und interessant geworden sind, tauchen zum ersten Mal auf. Also ob das jetzt bei uns in Europa die Kartoffel ist oder die Tomate oder die Paprika in seiner Chili-Variante vielleicht oder. Es gibt so viele Sachen. Und das ist in Afrika nicht anders. Dort baut man plötzlich Süßkartoffeln an und Cassava und Mais spielt eine große Rolle. Und in Südostasien tauchen plötzlich amerikanische Erdnüsse auf und werden ganz wichtig. Und Indien und Thailand ohne Chili kann man sich überhaupt nicht vorstellen als Hauptingredienz und so weiter und so fort. Also damit verändern sich alle Küchen der Welt und wir sind mitten in der Globalisierung, in der kulinarischen.
Sie haben so drei Wellen der Globalisierung ausgemacht und eben mit Kolumbus dann so die erste Welle, wo einzelne Produkte oder einzelne Lebensmittel Verbreitung finden. Und wie geht es dann weiter?
Mich hat sehr verwundert, als ich mich mit diesem Prozess ausführlich beschäftigte, dass mit Kolumbus zwar diese erste kulinarische Globalisierung ihren Anfang nahm und dann sehr flächendeckend wurde. Keine Küche der Welt, wenn man vielleicht von den Inuit Eskimo absieht, unbeeinflusst gelassen hat. Aber in diesem Prozess nur die Anbauprodukte getauscht wurden. Es war nicht üblich, und zwar über lange Zeit, Rezepte auszutauschen. Und dabei sind ja Rezepte wirklich so die Grundeinheit des Kulinarischen. Also wir haben die Kartoffel übernommen, aber wir haben keine Ahnung, wie Inka-Kartoffeln essen. Wir haben Produkte aus Mexiko übernommen, die Tomate. Wir wissen aber nicht, wie die Azteken mit der Tomate umgegangen sind. Und die zweite Welle habe ich auf der Basis dann unterschieden, wenn Leute anfingen, die Zubereitungsarten untereinander auszutauschen. Also es gab immer ein, zwei Ausnahmen. Und die Ausnahme der ersten Welle war die Schokolade. Man hätte dieses bittere Produkt nicht genießen können, wenn man die aztekische Rezeptur nicht übernommen hätte. Es war eine der ganz wenigen Ausnahmen. Und dann hat man es aber zu dem gemacht, was einem selber schmeckt. Die Azteken haben Schokolade getrunken, aber es war ein Getränk der Männer. Es wurde bitter getrunken, vielleicht mit Chili, vielleicht mit vielen anderen Zutaten, aber ganz sicher nicht mit Milch und Zucker. Und das war der Weg, den es in Europa genommen hat. Es wurde immer weiblicher und zum Schluss war es ein Kindergetränk geworden. Das war der europäische Weg. Und dann wurde sie wieder fest und ist global geworden. Und so ging es mit ganz vielen anderen Sachen. Also das Typischste war, glaube ich, die Übernahme des Curry, das die Briten dann als standardisierte Mischung aus Indien mitgebracht haben. Und als dritte Welle bezeichne ich dann, wenn ganze Küchen zu uns kommen. Das ist für uns heute so selbstverständlich, dass wir buchstäblich nicht wahrhaben wollen, dass man vor 100 Jahren keinerlei Möglichkeit hatte, irgendeine Küche komplett irgendwie zu verpflanzen. Also wer versucht hätte, 1950 irgendwie chinesisch oder italienisch in irgendeiner europäischen Stadt essen zu gehen, der hätte Pech gehabt. Das gab es einfach nicht.
Sind die Deutschen Ernährungsverlierer der Globalisierung? Würden sie so weit gehen?
Nee. Gewinner.
Gewinner, auch wenn die deutsche Küche...
Aber die deutsche Küche dabei verloren hat. Aber das Alltags-Essverhalten ist auf jeden Fall sehr viel vielfältiger geworden. Also von daher kann man von Verlierern kann man eigentlich hier reden. Und das, was verloren gegangen ist, jetzt aus meiner Sicht schade. Aber gehen wir mal davon aus, dass einiges davon nicht für immer verloren gegangen ist. Das sind die Gegenbewegungen, also mit der Regionalisierung. Die kann man jetzt auch seit 20 Jahren beobachten, dass Leute an der Rekonstruktion und an der guten Qualität von regionalen Produkten arbeiten. Das ist irgendwie ganz erfreulich. Ob die gut bürgerliche Küche jemals wiederbelebt werden wird, weiß ich nicht zu sagen. Ich habe meine großen Zweifel, ob wir in Deutschland in absehbarer Zeit eine Wiederbelebung der Innereienkultur erleben werden. Ich glaube es eigentlich eher nicht. Aber vieles dürfte verfügbar sein und wiederbelebt werden können. Und es gibt viele ehrgeizige Restaurants, die das auch versuchen. Also ich denke mir, die Sache ist nicht verloren.
Eine Sache, die schon fast verloren geglaubt war, ist der Filterkaffee, der wiedergekommen ist und dem Latte Macchiato wirklich die Stirn bietet. So könnte es auch mit anderen Produkten sein.
Ja, das ist erstaunlich, ja. Das war ja die letzte Bastion gegen die italienische Küche. Wir haben langsam alles von den Italienern übernommen. Es fing an mit Pasta, Pizza, bis hin zu Tiramisu und. Und das allerletzte war, dass wir dann auch die Kaffeekultur uns geöffnet haben. Es gab ja immer diese Begeisterung für deutschen Filterkaffee. Und plötzlich war es komplett out, dass man irgendwie Filterkaffee trank. Und jetzt gibt es wieder den Versuch, den Filterkaffee in einzelnen Elementen stark zu machen. Ja, das könnte ein Beispiel sein.
Zur Esskultur gehört ja auch das Drumherum. Und da bleibt in vielen Familien heute im Alltag nicht mehr sehr viel Zeit für gemeinsames Essen. Was bedeutet das?
Das ist vielleicht eine der beklemmendsten Sachen. Also wenn man glaubt, was man immer wieder zu hören bekommt, dass man in Deutschland immer seltener zusammen isst. Also dass viele Familien sich wirklich nur noch einmal die Woche zusammenfinden. Die beklemmendste Nachricht, die ich gelesen habe vor ungefähr einem Jahr oder so, war, dass eine zunehmende Anzahl deutscher Haushalte nicht mehr über einen Tisch und so viele Stühle verfügt, dass sämtliche Haushaltsangehörigen gleichzeitig dran sitzen könnten. Das heißt, also die Möglichkeit ist entweder weggefallen. Gemeinsames Essen, wenn man es denn so nennen wollte, sieht nur noch so aus, dass jeder sich irgendwas holt aus dem Kühlschrank, es in die Mikrowelle schiebt und man sich dann vorm Fernseher wiederfindet. Also da zerbricht irgendwas ganz Zentrales. Weil der Kern war ja, dass Essen immer was Gemeinschaftliches ist. Essen tut auch niemand in keiner Kultur eigentlich gerne alleine. Wenn man alleine isst, dann isst man nicht, sondern man snackt. Das kennen auch alle Kulturen, aber das ist eine Zwischenmahlzeit, wie man früher auf Deutsch sagte. Und bei uns ist die Tendenz, dass die Strukturierung des Tages in 3 Mahlzeiten und 1-2 Zwischenmahlzeiten sich aufgehoben hat. Also die meisten Leute essen so zwischen 18 bis 25 Mal am Tag.
Okay, quasi dauernd.
Essenskontakte nennen das die Wissenschaftler. Keine Mahlzeiten mehr, sondern Essenskontakte. Also es ist so ein Abfluss des Snackens, wo vielleicht mal so eine Mahlzeit ähnliche Veranstaltung dazwischen kommen kann. Aber das Snacken ist eigentlich das Dominante geworden. Und der große Unterschied ist eben, dass eine Mahlzeit oder Essen eine gemeinschaftliche Veranstaltung ist. Ob man das jetzt in der Familie macht oder mit Freunden, spielt keine so große Rolle. Und Snacken ist immer eine individuelle Geschichte. Da löst sich sehr stark was auf.
Und wenn das so ist, wie Sie beschreiben, dass man dann eben jeder vorm Fernseher irgendwie mit seinem Teller auf den Knien, weil es keinen Tisch gibt, wie soll man da zurückkommen? Wie soll die Gesellschaft zurückkommen zu einer Esskultur?
Es bilden sich so Bastionen heraus, dass Leute sich den Raum und die Zeit nehmen. Vielleicht am Wochenende, das erinnert jetzt ein bisschen an den alten deutschen Sonntagsbraten, den es natürlich nicht mehr gibt. Auch nicht in der Familie, aber vielleicht mit Freunden zusammen, sich da einen Raum zu schaffen und gemeinsam zu kochen und dann gemeinsam zu essen. Man spürt einen Verlust, den man kompensiert. Ich höre das immer wieder, dass Leute das machen und dass auch also futuristische Konzepte davon ausgehen, dass in der Zukunft vielleicht in den meisten Haushalten gar keine Küchen mehr vorhanden sein werden und vielleicht wirklich nur noch eine Mikrowelle oder so, aber dass dann ganze Hauskomplexe irgendwie sowas wie Gemeinschaftsküchen haben werden, die Leute benutzen können, also in der Gruppe, um genau sowas zu kreieren. Also das mit dem Kochen ist nicht ganz verloren, aber es wird vermutlich neu erfunden werden in manchen Bereichen.
Was wäre Ihr kulinarischer Wunsch für Deutschland, für die Zukunft?
Etwas mehr zurück, also konservativer. Also das Kochen darf nicht aufgegeben werden. Also nur jemand, der kocht, kann sich auf Dauer halbwegs gut ernähren. Es ist schön und gut. Ich beobachte das mit Interesse an Thailand, dass dort das hervorragende Streetfood dazu führt, dass die Leute auch nicht viel kochen, weniger kochen als vorher und trotzdem sich gut ernähren. Das könnte bei uns auch der Fall sein. Also ich beobachte im Augenblick mit dem größten Interesse diese Foodtruck-Bewegung. Da kommt etwas vielleicht Neues.
Was nämlich ist das genau?
Mobiles Essen, Essen auf Rädern, das wäre jetzt nichts Neues. Aber Essen auf Rädern, das verfügbar ist und in guter Qualität. Das ist der Anspruch der Foodtruck-Bewegung, die auf der einen Seite sowas wie ein globalisiertes Essen bietet. Also weil die ganze Idee, wie alles bei uns aus Amerika kommt, sind viele amerikanische Sachen dabei und so Tex-Mex und sowas. Und diese Fusions, die in Amerika verbreitet sind. Aber auch die Möglichkeit, dass Regionales wieder eingespeist wird. Also Berlin, was im Augenblick so ein Zentrum des Experimentierens mit Foodtrucks ist, aber in vielen Städten gibt es das jetzt im Ansatz. da gibt es dann auch plötzlich solche Erscheinungen, wie dass man Allgäuer Kässpatzen bekommt und so. Ne? Das ist eine ganz interessante Entwicklung.
Die auch halbwegs authentisch schmecken.
Die sehr gut sein sollen. Ich habe es ja nicht gegessen, aber ich habe es gehört. Da tut sich etwas Neues. Das ist vielleicht eine Möglichkeit. Aber die andere Möglichkeit ist sicher, dass also diese uralte Kulturtechnik des Kochens und des gemeinsamen Essens, dass die also nicht aufgegeben werden sollte und dass mehr Leute den Weg dazu finden, gelegentlich zu kochen.
Professor Marin Trenk, haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.